Einen schönen guten Abend, mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Und heute per Telefon zugeschaltet ist Herr Dr. Alexander Poray. Herr Poray, sind Sie mit in der Leitung?
Ja, guten Tag, guten Abend.
Einen schönen guten Abend, herzlichen Dank, dass Sie sich für diese Sendung Zeit genommen haben. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie haben katholische Theologie in Freiburg studiert und in Granada in Spanien mit dem Schwerpunkt Religionswissenschaften. Sie sind ein Zen-Schüler von Willigis Jäger und wurden im Jahr 2005 auch als Zen-Lehrer bestätigt. Und heute sind Sie der spirituelle Leiter des Benediktushofes in Holzkirchen, dem Zentrum von Willigis Jäger. Und unsere heutige Sendung, die über Meditation im 21. Jahrhundert geht, dachten wir, dass ein spiritueller Lehrer wie Sie mit einem Hintergrund des Zen, das eine Spiritualität ist, die sehr stark eben auf Meditation ausgerichtet ist, hier wirklich ein hervorragender Gesprächspartner wäre. Herzlichen Dank, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben. Und ich möchte die Frage einfach ganz direkt beginnen. Herr Poray, was ist eigentlich Meditation?
Ja, das ist eine gute Frage, weil der Begriff Meditation heutzutage sehr breit, nahezu inflationär gebraucht wird. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir darüber sprechen können, was die Meditation ist. Ich glaube nicht, dass es die gibt, sondern ich kann Ihnen nur ein bisschen beschreiben, was wir unter der Praxis des Zen verstehen. Ob das dann die Meditation ist, das sei sehr dahingestellt. Und damit kann ich warnen. Ist das recht so?
Natürlich, ja, gerne.
Ja, okay, gut. Das Zen, nicht nur das Zen, aber da ich so ein bisschen jetzt als Vertreter des Zen sprechen möchte, das Zen versteht die Wirklichkeit als Gegenwart. Das heißt, es existiert so gesehen nur die Gegenwart. Die Vergangenheit ist nicht mehr und die Zukunft ist noch nicht. Und diese Gegenwart ist. Und dieses Ist kann groß geschrieben werden. Und deswegen gibt es im Zen letztendlich oder vor allem nicht so etwas wie ein Vehikel zur Gegenwart, weil sonst wäre die Gegenwart irgendwie in der Annahme woanders, als sie ist. Und wenn es nur die Gegenwart gäbe, dann was machen wir? So, und der Begriff der Meditation ist deswegen ein bisschen irreführend, weil er suggeriert, als müssten wir etwas tun, in welcher Form auch immer, um das, worum es eigentlich geht, in dem Fall jetzt sehr grob gesprochen Spiritualität oder Wirklichkeit oder Wesentliches, erreichen zu können. Und das suggeriert immer wieder, dass das Wirkliche in irgendeiner Art und Weise uns nicht wirklich zur Verfügung steht, nicht wirklich vor Ort ist. Und deswegen die Anleitung oder ein entsprechendes Tun sei dieses auch Meditieren. Ja, und damit sind wir im Kern dessen, was Zen ist. Wenn es nur Gegenwart gibt und Zen die Gegenwart verkörpert, deswegen ist das, was man im Zen Zazen nennt, nicht nur die Haltung, verschränkte Beine, ein gewisses Mudra und das, was man so die äußere Praxis betrachtet, sondern ist das denn nichts anderes als die Verkörperung der Gegenwart. Das heißt, wir beginnen bei der sogenannten Übung nicht mit irgendeiner Vorstufe oder Stufe zum, sondern nahezu mit dem Ergebnis. Wir verkörpern die Gegenwart. Das heißt, dass das Zen begriffen nicht nur als das klassische Sitzen, sondern das Zen ist als der Vollzug des Lebens, so es keine Distanz zur Gegenwart gibt, immer nur Gegenwart. Und damit wäre es in sehr kurzer Art und Weise ein bisschen angedeutet, was dann das Zen unter Meditation versteht, nämlich gegenwärtig sein.
Darf ich die Frage vielleicht auch andersrum stellen?
Ja,
Wenn
bitte.
Meditation gegenwärtig sein bedeutet, in der Gegenwart sind wir doch bereits. Was macht Meditation aus, wenn Meditation eigentlich nur das ist, was sowieso der Fall ist, nämlich dass wir jetzt und nirgendwo anders als jetzt gegenwärtig sind?
Ja, das ist eben das große Paradox. Wir sind zwar scheinbar da, aber gefühlt leider nicht, weil die meisten von uns ständig in Gedanken sind. Und die Gedanken sind nie gegenwärtig. Sie sind ein Kommentar der Gegenwart, damit schon in einer bestimmten Entfernung, auch zeitliche Entfernung. Ja. Und abgesehen ganz davon, die meiste Zeit beschäftigen uns mit dem, was war oder was kommen möge. Das heißt, wir sind im Akt des Denkens, ich will das nicht schlecht sprechen, sondern einfach nur beschreiben, sondern der Akt des Denkens ist per Definition nicht gegenwärtig. Ja. Er ist Kommentar der geschehenen Gegenwart oder dessen, was überhaupt schon war oder was wir uns vorstellen, dass kommen soll. Mhm. Deswegen ist es nahezu ja, paradox, dass es die Gegenwart gibt und wir trotzdem von ihr ständig abhauen. So gesehen wäre die Meditation nicht, dass man die Gegenwart erreicht, sondern dass man ganz bewusst oder bei vollster Wahrheit aufhört, aus der Gegenwart abzuhauen. Mhm.
Dieses Abhauen aus der Gegenwart, das Sie beschreiben, was Sie sagen, dass Gedanken schon von ihrer Natur her, von dieser Gegenwart sich verflüchtigen, entweder ins Gewesene oder ins noch nicht Seiende. Jetzt führen wir natürlich.
Ja, oder ins Kommentierte. Das heißt, ich kann so oft oder ich kann mir, was weiß ich, ich kann an eine Kette denken, aber an eine Kette denken macht mich nicht warm und an Geld zu denken macht mich nicht reich und an Essen zu denken macht mich nicht satt. Und deswegen ist das schon ein nicht unwesentlicher Unterschied zwischen der Gegenwart von dem, was ist und dem, was ich mir denke. Auch wenn ich das, was ich mir denke, durchaus auch in irgendeiner Form natürlich auch jetzt passiert und ist auch Ausdruck der Gegenwart.
Ja. Ja? Darin wollte ich auch gerne meine Frage richten, weil um dieses Paradoxon, das Sie angesprochen haben, noch ein bisschen weiterzuführen, jetzt haben wir natürlich gerade in der Gegenwart dieses Gespräch, das wir miteinander an diesem Telefon führen und in diesem Gespräch haben wir Kommentare und Gedanken und all das. Trotzdem ist es ein Gespräch, das jetzt stattfindet. Ist Meditation etwas, was jenseits des Gesprächs ist, oder ist Meditation etwas, das Gespräch auslässt, oder kommt das irgendwo auch zusammen?
Ich würde nochmal einen anderen Einstieg wagen. Gedanken haben für uns scheinbar die Funktion, dass es, was wir auch jetzt gerade sagten, es gibt ein Wir, also ein Ich und als Du, einen Herrn Steininger, einen Herrn Porey, und diese beiden Herren kommunizieren miteinander oder tauschen sich über Gedanken aus oder tauschen Gedanken aus. Ja. Dieses Sprechen setzt voraus oder kreiert oder suggeriert, als gäbe es ein Ich, und dieses Ich bedenkt etwas Drittes. Das heißt, wir haben mindestens drei. Mhm. Und das ist die Frage, ob es so ist oder ob unsere Grammatik und oder unsere Art zu sprechen dieses so suggeriert. Und in Wahrheit ist das gar nicht so. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das Ich ein Subjekt ist, das denkt. Und dann könnte man sich auch denken, dass das Ich nicht denkt. Und in einigen Annäherungen an das Zen, aber auch an andere Traditionen, wird davon ausgegangen, oder sage ich jetzt mal bestimmte Personen, die üben, gehen davon aus, dass sie als ein Ich dann erwachen werden. Oder dass es dann dem Ich die Erfahrung des Erwachens zukommt. Und genau das ist nicht der Fall. Mhm. Umgekehrt gedacht, das Ich ist nicht, oder gesehen oder erfahren, das Ich ist nicht die Voraussetzung des Denkens, sondern das Ergebnis des Denkens. Mhm. Das heißt, selbst das Sagen, ich spreche mit Ihnen, ist das Ergebnis einer Reflexion und nicht deren Voraussetzung. Mhm. Also so ungefähr so, wie die Wärme das unmittelbare Ergebnis des Feuers wäre und nicht unabhängig davon gedacht werden könnte, als könnte man dann auf die Dauer Wärme haben, ohne ein Feuer, um dessen Bild zu bleiben. Mhm. Deswegen ist das Ich-Gefühl und der Gedanke an sich zwar natürlich auch etwas, was stattfindet. Aber es formt die Wirklichkeit auf einen ganz bezogenen Punkt, nämlich das Ich und von mir aus gesehen und von mir aus bedacht und damit sehr subjektiv und sehr in einer, ja, ich will nicht sagen reduzierten, aber in einer ganz bestimmten Form, die alles andere ist als Gegenwart und Ruhe, sondern eine ständige Tätigkeit. Mhm. Und weil es eine Tätigkeit ist, kommen in der Gegenwart noch ein paar andere Qualitäten, die wir denkerisch nicht erfahren, geschweige denn erfassen.
Das heißt, um auf das Gespräch zurückzukommen, das Problem ist nicht, dass wir dieses Gespräch führen, sondern das Problem ist, dass dieses Gespräch, das wir eben mit einer Grammatik, mit einer deutschen Sprache sprechen, uns dazu verführt, uns mit einem sogenannten Ich zu identifizieren und hier etwas zu machen, was gar nicht der Fall ist, dass hier eigentlich eine Gegenwärtigkeit da ist, die eben auch die Form eines Gesprächs gerade hat. Aber was wir daraus machen, ist eine Identifikation mit etwas, was mit dieser Realität nichts zu tun hat.
Naja, aber wer macht das denn? Wisst ihr, wenn ich sage, ich mache das, dann setze ich schon das Ich wieder als ein, wieder suggestiv als ein, wie auch immer schon vorhandenes und handelndes Subjekt, dass das täte. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es eben vorab ein Ich gibt, das das tut, sondern die ganze Tätigkeit an sich nennen wir immer wieder Ich. Mhm. In einer Meta-Reflexion nennen wir das ständig Ich. Mhm. Aber da gibt es kein Ich, das sich identifiziert. Das Ich identifiziert sich nicht. Das Ich ist Identifizierung. Mhm. Das ist immer, sonst fallen wir immer in, wir setzen immer ein Ich voraus. Mhm.
Macht es dann überhaupt noch Sinn, Gespräche zu führen?
Ja, natürlich. Gespräche sind Gespräche. Ja. Zu glauben allerdings, es gibt ein subjekthaftes Ich, ist zumindest problematisch und das können wir gerne anzweifeln. Und gäbe es dieses Ich subjekthaft, können wir das denn wie viele andere Traditionen völlig einstampfen. Mhm. Müssen wir uns was anderes überlegen, um zur Ruhe zu kommen.
Das heißt, aus Ihrer Sicht ist Meditation einfach eine Vergegenwärtigung dessen, was immer schon der Fall ist, nämlich Gegenwart. Und
ja, aber das Sitzen, nicht wieder eine Vergegenwärtigung der Gegenwart, weil das ist wieder eine Zentrierung auf einen Wahrnehmenden oder Denkenden voraus. Und da sind Sie schon wieder zu weit.
Aha.
Sie sind schon wieder in einer Tätigkeit.
Was wär,
sondern die Gegenwart ist eine völlige mentale Stille bei vollstem Bewusstsein. Die Birne bleibt mal stehen. Mhm. Sie denken einfach nicht und schlafen dabei nicht ein oder sind nicht in einem dumpfen Zustand, sondern es ist, sie kreieren, es ist wirklich eine Stille im Kopf. Mhm. Wie lange die dann dauert und so weiter, das sei dahingestellt. Aber zumindest lange genug, dass man sie auch im Nachhinein als solche identifizieren könnte. Mhm. Weil sonst, aber im Augenblick selber ist das ein zum Teil schwer beschreibbares Erlebnis.
Ja.
Die Wirklichkeit ist plötzlich nicht zentriert auf einen Wahrnehmenden, auch nicht auf einen Denkenden.
Ja.
Deswegen spielt sowohl der Gedanke wie das Gefühl im Zen als Maßstab der Wirklichkeit nicht eine entscheidende Rolle.
Jetzt lassen Sie mich doch von einem sehr unerleuchteten, von einer sehr unerleuchteten Perspektive fragen. Das, was Sie hier beschreiben, wo Sie darlegen, wie Gegenwart eigentlich eben mit all dem, womit wir uns identifizieren, was wir meinen, eigentlich nichts zu tun hat, dass die einfach ist. Und das sogar in einer, wenn ich sie richtig verstehe, in einer Art und Weise, wie es sprachlich gar nicht zum Ausdruck kommt. Von einer Perspektive eines modernen Menschen mit einem üblichen modernen Verständnis von sich selbst, als auch ich, wozu soll ich eine Praxis anfangen, die darauf abzielt oder die das zumindest im Fokus hat, was Sie hier ansprechen?
Oh, das ist sehr einfach, weil die meisten Personen, die diese Praxis oder ähnliche Praktiken beginnen oder sich für die interessieren, tun dies meistens aus unserer Erfahrung, weil sie leiden. Mhm. Ja, wenn es jemand wirklich sehr gut geht, glaube ich nicht, dass er durch eine Praxis in Anbetracht ziehen wird. Aber das Leiden ist ein interessanter Moment und ein wichtiges Moment. Mhm. Und Leiden bedeutet, dass das, was ist, mit dem, was ich meine, dass ein Sollte nicht übereinstimmt. Mhm. Und der klassische Weg vieler Menschen, bis hin zur Kulmination des American Way of Life, besteht darin, dass wir versuchen, die Welt um uns herum so zu gestalten, wie es uns passt. Das heißt, meine Vorstellung ist der Maßstab für angenehm, unangenehm, gut, böse, richtig, falsch und so weiter. Mhm. Und dann geht man ein bisschen umgekehrt davon aus. Und zwar, man wartet nicht an der Welt, sondern lässt gänzlich, und zwar wirklich Betonung auf gänzlich, die Vorstellung fallen. Und zwar nicht die von etwas, sondern wenn von etwas, dann auch von mir. Und das verstehen wir nicht. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Wir glauben wirklich, wir können aufhören zu denken und immer noch als ein Ich sein. Und genau das ist nicht der Fall. Mhm. Deswegen macht man das auch. Und das ist die genialste Ansicht und Erfahrung wahrscheinlich auch des historischen Shakyamuni Buddha, die er dann in seinen ersten Reden auch sehr gut wiedergegeben hat, und fein derart, dass er den Hinduismus, auf dem er stammte, nahezu reformiert bzw. noch schärfer gesagt gekillt hat. Mhm. In dem im Hinduismus auch gesagt worden ist, es gibt irgendeine Form eines Selbst, Atman, das sich auch letztendlich im Kausalprinzip nicht nur entwickelt, sondern auch durch Wiedergeburten veredelt, bis hin zu einer Einheit hin. Mhm. Und in einer seiner berühmtesten Reden sagt er, die übrigens Anatta nennt, es gibt eben dieses Nicht. Weder ein Ich, nicht für mich, mein und so weiter und so fort, in einem bestimmten Zustand. Und dann ist die Frage, was ist das und warum? Und ich sage Ihnen, warum? Weil das sogenannte Zufriedensein, also im Friedensein, besteht nicht darin, dass sich das ereignet und hält, was ich gerne hätte, sondern dass ich Augenblick mit keinerlei Vorstellung der Wirklichkeit begegne. Und dann ist nicht nur die Wirklichkeit so, wie sie ist, sondern es gibt dann auch keinen, der ihr begegnet. Und das ist der Clou. Mhm. Solange es ein Hauch von Subjekt gibt, haben sie eine Zweiheit. Und solange es eine Zweiheit gibt, leiden sie. Und solange sie leiden, geht sie, wenn sie es ihnen geht.
Mhm. Das heißt, der Punkt Ihrer Antwort ist dann doch der einfache, der Grund, sich hinzusetzen und zu meditieren, ist, weil das die Antwort auf das Leiden ist.
Ja, ist der Versuch, rauszukommen aus dem Leiden. Und das, ich sage es vielleicht mal noch provokativer. Wenn es dem so ist, dann muss das Leiden groß genug sein. Und das sehen wir auch, ich sehe das bei mir selber oder habe das bei mir selber gesehen und sehe das bei mir selber und sehe das bei vielen Menschen, die sich für Zen beispielsweise interessieren. Nur die wenigsten bleiben länger dabei, weil die meisten entweder enttäuscht sind von der Übung oder aber sich vorstellen und wünschen, dass was anderes geschehen möge, das sie als angenehm empfinden. Mhm. Und deswegen ist eigentlich der Weg in der Praxis gesehen gut für die Leute, die vieles erfahren haben, um zu wissen oder um zu riskieren, wirklich mal nichts mehr zu tun und zu denken und diesen bei vollstem Bewusstsein. Mhm. Das heißt nicht, dass ich mein Leben lang passiv bleibe, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern dass in Anführungsstrichen der Erkenntnisweg, sprich das, was Sie gefragt haben, was Meditation ist, wenn das ein Erkenntnisweg sein soll, dann ist er ein paradoxer, atypischer Erkenntnisweg, weil das erkennende Subjekt als solches nicht kreiert wird. Das ist, wenn Sie so wollen, die Erkenntnis. Das heißt, und das erlebt, ist das, was man erwarten kann. Im Sinn.
Das heißt, das, was man erlebt, ist, dass der fragt, eigentlich nicht ist.
Also so gesehen nicht ist. Solange es den gibt, haben sie immer ein begrenztes Subjekt und damit eine Meinung und so weiter und so fort. Und damit geht die ganze Schulter wieder los. Damit ist das Sinn. Sehr, sehr, sehr simpel. Und egal, wen Sie nehmen von den Klassikern auch in der Literatur, Sie werden immer eine klassische Antwort. Macht, Jungs, was ihr wollt. Solange ihr denkt, ist vorbei.
Jetzt kennt wahrscheinlich Jeder, der ein wenig Meditationspraxis, und mit Meditationspraxis meine ich jetzt in der buddhistischen Formulierung Sazen, also dieses sich zu in der Stille niedersetzen und einfach die Gedanken loslassen. Jeder, der das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit praktiziert, wird ja auch die Erfahrung machen, dass zumindest anfänglich eigentlich genau das Gegenteil eintritt dessen, was man beabsichtigt, hier zu tun, wenn ich diese dualistische Sprache verwenden darf. Nämlich, dass die Gedanken und all das, was meine Welt ausmacht, eigentlich fast stürmisch auf mich hereinbricht. Dass all das, was man sich zumindest als Stille erwartet, vielleicht sogar in weite Ferne geht. Und in diesem Sitzen, würden Sie das auch so sagen, dass hier eigentlich erst wahrnehmbar ist, wie ich eigentlich an dieser von mir konstruierten Welt, die all diese Gedanken, Erwartungen und Konstrukte sind, einfach zutiefst festhalte. Das heißt, was hier in diesem einfachen sich in Sazen hinsetzen und still sein, einfach mal die Gedanken sein lassen, zeigt, ist eigentlich das, was immer der Fall ist, nämlich mein wirklich zutiefstes existenziell verhaftet sein mit all dem, was meine Gedanken und Gefühlswelten mich als Identität halten.
Ja, also ich, deswegen spricht man nicht umsonst vom Tod auf dem Kissen. Mhm. Weil der, und das ist auch, sag ich jetzt mal, nicht als ein Prozess zu verstehen und meiner Erfahrung nach nicht auch als einen Stufenweg zu verstehen, sondern die Stufen oder Ähnliches mehr ergibt sich nur, weil wir meistens dann in der Retrospektive bestimmte Abwehrversuche gegen die Gegenwart, sag ich jetzt mal so, als Stufen identifizieren. Aber das ist einfach nur ein momentanes Ereignis, das sich ganz ereignen kann oder auch nicht. Aber es ist insofern verdammt schwierig, weil das Denken, wie jetzt meine Erfahrung, aber auch, was wir auch alle mittlerweile wissen, das Denken eine irrsinnige Errungenschaft innerhalb der Welt oder des Universums ist, dass es solche Wesen wie uns gibt. Mhm. Und dieses ist ein vorrangiger Überlebensfaktor. Und wir haben dank des Denkens und der ganzen Maschinerie, die dieses aufrechterhalten kann, die ganzen Lebewesen es nicht nur aufnehmen können, sondern wir haben es letztlich mit denen gewonnen, obwohl sie größere Zähne haben oder schneller laufen können. Mhm. Die Fähigkeit zu reflektieren, die Fähigkeit dadurch Gemeinschaften zu bilden und sich auszutauschen und so weiter und so fort, scheint wesentlich komplexer, höher und besser zu sein als die Art und Weise, wie sich bis jetzt die Arten und die Lebewesen auf der Welt zusammentun konnten, um zu überleben. Und wir haben sie, gut oder schlecht, aber wir haben die alle zumindest in die Knie gezwungen und teilweise besiegt und ausgerottet und so weiter. Also das ist auf jeden Fall innerhalb der Überlebenschance das Beste, was bis jetzt, oder das Effektivste, so muss man sagen, was bis jetzt aufgetaucht ist. Die Menschen, oder die Fähigkeit zur Reflexion.
Und Sie sagen,
ja,
weil das so tief ist und weil das so sehr mit unserem Überleben und auch eigentlich mit unserem Erfolg als Spezies zu tun hat, ist es auch das, an dem wir so hängen. Und wie Sie jetzt anfänglich zu dieser Frage geantwortet haben, es ist eigentlich kein Prozess, der hier notwendig ist, des Loslassens. Der Prozess ist eigentlich nur, wenn ich Sie richtig verstehe, dass ich wahrnehme die verschiedenen Stufen meines Nicht-Loslassen-Wollens.
Ja, wir, ich sag jetzt mal, das Verfahren dauert so lange, nicht weil die Gegenwart so weit entfernt ist, sondern weil ich mich so erfolgreich gegen sie wehre. Mhm. Ja, die Menschen empfinden den Prozess so lange oder in Anführungsstrichen meditieren in der Haltung des Umzu, weil sie sich wehren. Und je mehr sie was wollen, desto mehr und länger dauert, weil damit schon wieder eine Vorstellung und damit auch ein tragendes Subjekt unterhalb dieser Vorstellung kreiert worden sind. Und dann kann man, ja, verlängert sich das Ganze.
Das
Und
heißt,
das passiert natürlich sehr schnell und sehr subtil.
Das heißt, das ist natürlich ein nächstes Paradoxon, weil in der Regel zumindest setzen wir uns auf ein Kissen, um zu, wie man sich auch dieses um zu aussehen mag. Aber genau dieses deswegen, weil ich mich auf das Kissen setze, ist dann eigentlich das, was im Wege ist.
Genau. Ich meine, ich kann ja auf Kissen gehen von mir aus noch mit dem Gedanken um zu. Nur, wenn ich beginne, die sogenannte Übung, dann gehört zu der sogenannten Übung das völlige Vergessen von allem. Mhm. Und deswegen gibt es ja auch die sogenannten Übungen von mir aus, ob das jetzt Mut ist oder ob es mit dem Atem tun oder ob whatever. Mhm. Man übt nicht mit dem Atem irgendwas, was eines Tages geschieht, sondern sie sind so gegenwärtig und vollziehen sich als diesen jetzigen Atemzug. So vollständig, dass kein Platz mehr ist für einen Gedanken. Mhm. Das heißt, sie üben nicht stundenlang den Satsang, damit sie eines Tages irgendwo hinkommen, sondern sie sind schon da, sie merken es nicht. Und sie müssen diesen jetzigen Atemzug in seiner Einmaligkeit so verkörpern, dass kein Platz ist für Alternatives zum jetzigen Augenblick. Und die Alternative ist immer gedacht. Man denkt sich was anderes oder man ist mechanisch dabei und eben nicht ganz dabei, weil man trotzdem dieses Ich-Gefühl aufrechterhält. Mhm. Und das Denken ist subtiler und ist sowieso ständig da. Deswegen macht das Denken aus Gewohnheit her, aus allen Tätigkeiten einen automatischen Piloten, sodass ich gleichzeitig ein bisschen beim Atmen bin und trotzdem denke. Oder ein bisschen beim Schritt bin und trotzdem denke. Nur da zu sein, den jeweiligen Schritt nur vollziehen oder den Atemzug oder den Schluck Kaffee von mir aus oder was auch immer zu tun, mhm. aber dieses in der Ausschließlichkeit, in dem Augenblick, wo sie ganz das sind, was sich vollzieht und kein Platz mehr ist, um auch nur einen Gedanken reinzuziehen, das ist der Moment, das ist der Punkt. Aber das ist, deswegen setzen sie sich hin in der Sense und es ist jetzt, es ist, deswegen wird kein Lehrer müde sein, ihnen zu sagen, das ist der Atemzug, es ist der Schritt oder es ist der Finger von Budai oder es ist das Waschen, was du gerade tust oder es ist das Abwischen, was du gerade tust. Es ist nur der vollendete, dich vollziehende Augenblick, ohne die Distanz, die man dazu mhm. kreiert. Dieses ganz Einssein bei voller Wahrheit. Mhm. Und das ist das ganz Geheimnis.
Jetzt lassen Sie mich doch dann die Frage so formulieren, wenn das eintritt, wovon Sie sprechen, diese ganze Wahrheit, die, um wieder Ihren Worten zu folgen, ja immer schon der Fall war, nur dass ich sie ignoriert habe, in dem Augenblick, in dem ich zu dem, was schon war, einfach aufwache, warum sollte ich vom Kissen wieder aufstehen?
Weil das Aufstehen vom Kissen, das ist das zweite Geheimnis und das zweite, die zweite Seite des Paradoxons der ganzen Welt ist, weil das mit ein wesentlicher Teil des Lebens ist, aber nicht getrennt. Sie werden erst von dem Punkt aus sehen, dass das überhaupt nicht voneinander getrennt ist. Während Sie darauf glauben, zuzusteuern, meinen Sie, Sie kommen vom Ich zu etwas hin. Sie haben eine räumliche Vorstellung und eine zeitliche Vorstellung. Mhm. Wenn Sie von dort eine Bewegung her machen, dann ist sie weder zeitlich noch räumlich zunächst einmal. Sie mhm. entsteht wieder, recht schnell, wenn wir wieder in die vollständige normale zeitliche Identifikation hineingehen. Deswegen gehöre ich auch zu den Leuten, die meinen, der sogenannte Alltag oder die Rückkehr in den Alltag ist nicht die Rückkehr von mir aus auf, also in meine Wohnung oder in meinen Arbeitsplatz, sondern es ist auch die Rückkehr in eine Denkstruktur. Mhm. Es ist die Rückkehr in die mentale Kreation einer Ich-Vorstellung. Ohne die, glaube ich, rein operativ gesehen, nicht einfach es ist, sich in der Welt zu bewegen. Das heißt, sie ist nicht schlecht, sie ist operativ hervorragend. Als einziges, was wir haben, innerhalb der Identifikation, oder als einziges, was wir hätten, wenn wir nur diesen Zugang haben, ist sie die Quelle von viel Leid. Deswegen ist der Vollzug dessen, was wir tun, ja, sag ich jetzt mal, der komplementäre Vollzug der Wirklichkeit. Und nicht, dass wir eine neue Dualität kreieren, in dem Sinne, ich möchte nicht mehr zurück, sondern bleiben. Mhm. Dann haben wir wieder eine Dualität. so wie ich jetzt habe, ach, so wie ich mich fühle, ist nicht gut, nicht sehr gerne erleuchtet, so habe ich wieder eine Identifikation und seine Ich-Identifikation mit der Erleuchtung, wenn sie da rausfallen, meinen sie, nein, ich will nicht, ich will wieder zurück. Mhm. Und genau das ist ein Problem. Und genau das wurde auch lange Zeit betrachtet und auch in der Zen-Geschichte, kommt dann hier als das letzte Bild in den Ochsenbildern dann zurück auf den Marktplatz. Aber das ist, sage ich jetzt einmal, eine neuere Version, denn die Spiritualität in fast jeder Tradition bis vor Jahrzehnten, nicht Jahrhunderten, bis vor ein paar Jahrzehnten fand immer in Klöstern statt und das Modell war Mönch und oder Einsiedler, der sich bemühte, immer wieder in diesen Zustand zu gehen und am besten dort zu bleiben, weil das das Beste war, obwohl das dauerhaft, zumindest ich kenne physisch keine Person, die dauerhaft ständig in einem bestimmten Zustand verweilen kann und das auch, sage ich jetzt mal, physisch überlebt, dass sie dann noch für Nahrung und sonst was sorgt. Mhm.
Würden Sie sagen, dass diese spirituelle Form, von der Sie sagen, dass sie zumindest in den meisten spirituellen Traditionen bis vor Jahrzehnten die Hauptausdrucksform war, nämlich ins Kloster zu gehen, im Kloster zu praktizieren, in der sprichwörtlichen Höhle oder in der sprichwörtlichen Wüste oder in den Bergen im Himalaya und diesen Zustand, diese Erfahrung, die Sie gerade angesprochen haben, zu kultivieren oder einfach ihr gegenwärtig zu sein, dass das die Verwirklichung unseres Menschseins ausmacht, ist das das, was unser Menschsein letztendlich zu sich selber bringt.
Ja, aber in dieser, ganzen Drehung, das heißt, ich denke, wissen Sie, wir rezitieren ja oft im Zen, in den Sessions das sogenannte Herz-Sutra.
Ja.
Und so als wortwörtliches Herz, also Kernstück, gelebtes, deswegen Herz, gelebtes Herzstück der Wirklichkeit. Und sicherlich der im Zen, die Haupterkenntnis ist ja nicht, nur die Leerheit existiert oder die Leerheit ist besser als, sondern das Haupt, das Kernstück der Herzutra ist Form und Leerheit ist eins. Mhm. Und vielleicht gibt es hier diese Brücke auch zum monotheistischen oder zum christlichen, wo man dann sagen könnte, oder wo Jesus von Nazareth sagte und wofür man ihn immer umbringen wollte, Vater und ich sind eins. Aber nicht persönlich gemeint, auch innen geschichtlich und damit die ganze Theologie mit der Exklusivität einer Gottessohnschaft, sondern das als Erkenntnis von allen. Also, wir alle sind in dem Sinne Sohn Gottes, sprich der unmittelbarste Ausdruck des Ganzen, auch wenn wir denken. Mhm. Deswegen, das ist alles nicht schlimm, nur die Perspektive ist entscheidend. Mhm. Wenn Sie nur denken, dann haben Sie nur die Identität. Und das damit verbundene Leiden, das sich ergibt aus der Begrenztheit, aus dem Irrtum der Vorstellung, aus der Unmöglichkeit, diese als Identifizierte umzusetzen, weil sie das nicht kriegen, was sie wollen und so weiter und so fort.
Das heißt, es ist
das Zufriedensein kommt eben woanders her.
Ja? Das heißt, es ist letztendlich eigentlich nicht relevant, ob dieses Zufriedensein oder diese Wachheit im Kloster oder am Marktplatz gelebt wird, weil eben mit diesem Herzsutra gesprochen, die Identität von Form und Leere, es letztendlich auch gar keinen Unterschied macht, ob ich am Marktplatz stehe und im Marktplatz lebe oder in einem Kloster einfach mich der Leere aussetze. Es ist letztendlich das eine vom anderen nicht zu unterscheiden.
Nein, nur derjenige, der in beiden zu Hause ist, ist zufriedener, weil die, wie gesagt, die Zufriedenheit, mhm. Das ist ein schönes Wort. Das ist nicht der Zustand, wo sich das ereignet, was ich gerne hätte, dann bin ich zufrieden. Mhm. Ich möchte Geld haben, dann bin ich zufrieden. Und wenn ich es ausgebe, bin ich wieder nicht zufrieden. Mhm. Sondern das Zufrieden bedeutet doch, im Frieden zu sein. Und der Friede ist Stille. Und die Stille ist eben die Stille, vor allem hier mental in dem Sinne. Dass das wirklich, dass die ganze Maschinerie, die Identifikation und Identität kreiert, mal steht. Mhm. Und wir dabei wach sind. Und das ist ein Phänomen.
Das heißt, das eigentliche
Phänomen, das wir kaum beschreiben können und das wir vermutlich noch nicht ganz verstehen.
Das heißt, dass das eigentliche Ziel unseres Menschseins diese Zufriedenheit ist. Und dass all das, was wir an Geschichte, an sogenannter Kultur und Kulturentwicklung gelebt und entwickelt haben, eigentlich im besten Fall ein Nebenprodukt ist und vielleicht sogar etwas, was sich nur dazwischen stellt, zwischen dieser Freiheit und dem, was unser Menschsein sein könnte.
Ich möchte nicht behaupten, dass es das Ziel ist, aber zumindest es ist ein Wunsch von uns, zufrieden zu sein, wiewohl wir diesen Wunsch leider nicht allzu sauber und zu präzise definieren können und auch gesellschaftlich gesehen, auch von der Erziehung, von der Pädagogik gesehen, nicht sauber mit diesem Wunsch umgehen. Das heißt, ich sage es mal im Bild, wenn ich Durst habe, dann kaufe ich mir ein Auto. Nur das nützt mir alles nicht. Während ich das neue Auto in Besitz nehme, kann ich den Durst vergessen. Durch Stillen wird es den Durst nicht. Oder wenn ich mich gerade verliebe, dann kann ich den Durst wieder vergessen. Aber auch nur kurzfristig. Und so fort. Das heißt, neben zahlreichen Bedürfnissen, die wir als Lebewesen haben, oder auch Wünschen, um gelebt zu werden, die sich ereignen, die wir haben, scheint es auch diesen Wunsch nach tiefster Zufriedenheit geben. Und das macht was mit uns, wenn wir diese erleben, also präsent erleben. Und das lässt sich durch andere Wünsche nicht kompensieren. Auch oder wiewohl diese anderen Kompensationsmechanismen gut genug sind, um uns diesen eigentlichen oder diesen Wunsch nach Zufriedenheit nicht direkt wahrnehmen zu können, weil wir eben damit ein bisschen fehlen. Aber das ist meiner Meinung nach eben ein Teil unserer Tragik, dass wir hervorragend geworden sind in Kompensation, dass wir heutzutage, zumindest in der westlichen Welt, mit verhältnismäßig wenig Geld eine nahezu durchgehende Kompensationsmaschinerie aufrechterhalten können auf privater Basis. Ich kann mir immer irgendeinen Film reinschauen oder ich kann irgendwo hinfahren und mir was kaufen und so weiter und so fort. Und jetzt Fernsehen, Internet, nahezu ununterbrochen. Und ich spüre dann bestimmte Wünsche und Bedürfnisse und Leiden und Unruhe nicht mehr. Und das ist schade.
Ist dann eigentlich, um nochmal auf die Frage der Kultur einzugehen, all das, was wir an menschlichen Kultur entwickelt haben, all das, was an Gesellschaft, an materieller Produktion, an Kunst, an schöner Kunst, an Theater, ist das alles Ablenkung oder?
Nein,
sonst?
Wissen Sie, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu absolutistisch werden im Sprechen. Also nicht alles. Das auf jeden Fall nicht. Ja. Aber vieles schon. Ja, wir können ganz, also man muss heute kein spirituell erfahrener Mensch sein. Also jetzt kein besonders, in dem Sinne, wie wir besprechen, zufriedener Mensch sein, um zu merken, dass ein Großteil der Sachen, die wir produzieren, letztendlich nicht gebraucht werden.
Absolut.
Und nicht wesentlich zu unserer Zufriedenheit beitragen. Ja. Das war immer so.
Ja, nein, ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auch mit vielen unserer Hörer übereinstimmen. Jener Teil der Kultur,
das ist wahrscheinlich nicht neu. Und das war, es ist ein großer Unterschied und es bedarf auch eben einer größeren Schulung, auch der Wahrnehmung und der Kenntnis des Weiß-Ich-Seins, um zu spüren und zu sehen, um ein sogenanntes Kunstwerk wirklich ein Werk des Lebens ist, das in Form gebracht worden ist, oder ob das ein Spiel, eine Ablenkung, eine Mache und was auch immer ist. Und weil das heute ja so viel passiert und also auch in der Menge einfach und in der Schnelligkeit, fürchte ich, dass das sehr schwer zu entscheiden und zu unterscheiden ist. Auch dann schon alleine der Menge wegen. Also die Menge, die wir beide heute schon an Inputs hatten und Begegnungen, die wir hatten und Gespräche und die Möglichkeiten, uns das anzuschauen, das ist Wahnsinn.
Absolut.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Absolut.
Und damit umzugehen und dann sich wirklich berühren zu lassen und das Ganze wahrzunehmen im Vollzug und, oh Mensch, das ist sicherlich verrückt.
Lassen Sie mich, weil ich das so spannend finde, wirklich diesen anderen Teil nochmal zu beleuchten, weil ich glaube, dieser Wahnsinn ist ja so offensichtlich und ich glaube, dass es ja auch ein Grund ist, warum Meditation und auch Zen einer eigentlich immer breiteren Öffentlichkeit auch als sehr attraktiv erscheinen, weil wahrscheinlich auch dieser Leidensdruck so wahrgenommen wird, wie Sie ihn schildern und hier nach einer Antwort gesucht wird und eine Antwort dann teilweise auch so gesucht wird, wie Sie es hier auch dargelegt haben. Wenn wir jetzt bei Kultur nochmal bleiben und hier auch vielleicht jetzt mal auch auf die Kunst fokussieren, dieses andere Kunstwerk, das all das nicht ist, das nicht diese Ablenkung ist, das nicht dieser Ersatz ist, was ist es dann?
Ich sage jetzt mal so, sowohl das, was wir Ersatz oder Nicht-Ersatz nennen, das ist schon wieder das sogenannte Urteil. Im Moment der Gegenwart gibt es keine schlechte und gute Kunst. Es gibt auch keine wahre und unwahre Kunst. Das ist alles schon die Frucht unseres Vergleiches. Ja? Das heißt, es ist das Ereignis. Und also so gesehen auf dieser Ebene. Und dann kommt natürlich auch unsere Erfahrung mit ins Spiel und vieles mehr. Und dann beginnen wir zu vergleichen und zu unterscheiden. Und dann können wir gewisse Ereignisse eben als wir nennen es tiefer oder menschlicher oder sonst was, oder die bringen Aspekte zum Vorschein, oder welche Aspekte verdecken. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit, das ein bisschen zu betrachten. Aber wenn wir jetzt aus dieser momentanen völligen Gegenwart schauen, dann gibt es keine gute und schlechte Kunst. Dann gibt es auch nichts, was uns zugekleistert oder nicht. In dem Moment gibt es auch kein Subjekt, das zugekleistert wird. So gesehen ist die gute und schlechte Kunst auch nur ein Produkt der Reflexion, also sprich der menschlichen Fähigkeit, Dinge miteinander zu vergleichen.
Das heißt, diese Freiheit, von der Sie sprechen, dieses Ankommen in der Gegenwart, von der Sie sprechen, ist auch jener Punkt, wo diese Vergleiche aufhören.
Jawohl, sämtliche. Sämtliche Vergleiche, weil es Stille ist. Und jeglicher Vergleich ist eine Bewegung des mentalen Geistes, greift auf irgendetwas zu. Und es ist sofort subjektiv und relativ. Also was Ihnen gefällt, muss mir nicht gefallen, was Ihnen gut tut, mir nicht und umgekehrt. Und dann finden wir uns in kleinen Kollektiven, die das Gleiche in bestimmten Bereichen vertreten. Und die fühlen sich dann besser oder schlechter als die anderen und so weiter und so fort. Aber wir sind schon dann in ganz normalen Identitäten, individuell und kollektiv. Und das ist auch okay so. Nur, wenn wir, ich möchte es nochmal wiederholen, wenn wir nur diese Identitäten haben, dann glauben wir uns wirklich etwas und dann glauben wir uns besser, weil wir klassische Musik hören, als statt irgendwelche Popgeschichten. Oder wir glauben uns besser, weil wir ins Museum gehen und nicht zum Fußballstadion oder so. Oder wir glauben uns weiterentwickeln, weil wir Champagner trinken und nicht Bier oder so. Aber das ist eben die ganze Tragik der Identität. Dass wir wieder darum eine Schleife des Besseres und Schlechtes und so weiter und so fort kreieren. Und manche gehen so weit, dass sie die anderen nicht nur verachten, sondern dann auch bekämpfen, weil sie das Unwahrere oder das Schlechtere oder das, wie auch immer, gewählt haben oder aufrechterhalten. Und daher die ganze Dramatik der Identität.
Ich will ja gerne.
Immer, um dieses Besser oder Schlechte oder Wahre oder Unwahre.
Ja.
Was es an sich so nicht.
Verstehe. Ich würde gerne abschließend eine sehr persönliche Frage stellen. Was treibt Sie an? Was motiviert Sie, Ihre Praxis zu machen, dieses Zentrum zu leiten und diesen Weg des Zen auch so wortstark zu vertreten, wie Sie es machen? Was ist die treibende Kraft, dass das Ihr Leben ausmacht?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es kam auf Einladung mit der Zeit und ich habe es gemacht. Aber wissen Sie, weil, ja, ich wollte kurz überlegen, was mich wirklich treibt. Es ist eine oft eine Zufriedenheit, oder es ist der Punkt, den viele von uns in sich haben, auch erlebt haben, aber zu kurz oder zu unbewusst. Und weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass seine Wirkung unsere Lebensqualität im Alltag und vielleicht gerade heute entscheidend dadurch verbessert, dass wir lockerer werden, dass wir ein bisschen plastischer werden, dass wir dass wir mehr sind und dass wir mehr uns dann auch, dass wir zufriedener sind, wortwörtlich. Mhm. Und dass wir diese Zufriedenheit auch in einem Session und mit anderen wirklich praktizieren können, dass wir das miteinander nicht praktizieren, als ich mache das gemeinsam oder sonst was, sondern dass wir endlich mal sein können und endlich mal sind. Und das ist, ja, das ist etwas Lustvolles. Mhm. Genussvolles.
Sehr schön. Ich möchte gern die letzte Viertelstunde unseres Gesprächs auch wieder für unser Publikum, für die Zuhörenden aufmachen und möchte gern dazu die Telefonnummern wieder durchgeben, unter der Sie sich in dieses Gespräch mit Herrn Alexander Porey einwählen können. Das wäre in Deutschland die Telefonnummer 0892 203 1640. Das wäre in der Schweiz 043 508 0389, in Österreich 072 088 08 77. Der Einwahlcode, den Sie danach noch dazu einwählen müssen, wäre 22 45 56 5. 22 45 56 5, gefolgt von der Raute-Taste. Und wir können Sie dann am Bildschirm sehen, wenn Sie am Schluss noch die Stern-2-Taste wählen, dann haben wir eine erhobene Hand bei Ihrer Telefonnummer und können sehen, dass Sie sich hier ins Gespräch mit einbringen wollen. Mit Stern-2 können Sie sich zu Wort melden und dann können wir Ihre Telefonleitung freischalten. Sie können sich natürlich auch wie immer per E-Mail an uns wenden. Die E-Mail-Adresse noch einmal radio@enlightennext.de, radio@enlightennext.de, und um einem allfälligen Hörer, der sich einwählen will, hier auch noch ein bisschen Zeit zu geben, möchte ich gerne auf eine der E-Mail-Fragen eingehen, die uns hier schon erreicht haben. Da schreibt eine Hörerin: Lieber Herr Porey, faszinierend, wie sehen Sie es? Gibt es überhaupt ein Ich? Gibt es für Sie einen Unterschied zwischen Ego und höheren Selbst? Ist die Erfahrung des Ich immer Leid?
Nein, also ich persönlich würde jetzt nicht zwischen irgendwelchen höheren und niedrigeren unterscheiden, sondern wir organisieren uns, oder das. Es gibt eine Organisationsebene, die nennt sich Ich. Und die haben wir augenblicklich, wenn wir anfangen zu denken. Und in dem Moment, wo wir augenblicklich ganz still wären, mental, sind wir im Himmel, wenn ich jetzt christlich sprechen möchte. Mhm. Und zwar augenblicklich. Nicht irgendein Ich wandert irgendwo oder konnektiert mit irgendwas anderem. Mhm. Ja, sondern es ist sowohl als auch augenblicklich. Das sind Zustände, die uns zugänglich sind. Mhm. Und das sogenannte, die Organisation auf dem Ich-Bereich, ist auf mittel- und dauerhaft, wenn das einzige Organisationsprinzip ist oder unsere einzige Art und Weise, uns wahrzunehmen und zu empfinden oder zu sein, mittel- und kurzfristig immer mit Leid empfunden. Weil es ein Gefühl der Endlichkeit erzeugt und im gewissen Sinne auch ist. Und das ist immer mit Schmerz, Krankheit, Ausgrenzung und sonst was verbunden. Eher oder später, auch wenn Sie das Glück haben, dass es längerfristig alles so ist, wie Sie in Ihrer Vorstellung ich es gerne hätten. Mhm. So werden Sie trotzdem nicht es vermeiden können, dass Sie pro Tag immer, wenn schon, auch einen Hauch von Angst haben. Haben Sie kein Geld, möchten Sie es haben. Haben Sie aber, wenn Sie Angst haben, dass Sie verlieren. Geht Ihnen gut, wenn Sie Angst haben, dass es Ihnen schlechter gehen könnte und so weiter und so fort. Und diese Hauche reichen aus und dann sind Sie schon ängstlich, unzufriedener, wenn Sie an das eine oder andere denken, vielleicht was dagegen tun und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist alles schon im Bereich des Leidens.
Sehr schön. Jetzt hab ich gehört, dass wir auch einen Anruf aus Berlin hier haben und den würden wir jetzt freischalten.
Hallo, bin ich zu hören?
Ja, Sie sind zu hören.
Ja, Herr Poray, ich habe einen Satz, den Sie gesagt haben, das hat mich sehr berührt, wie Sie gesagt haben, dass man mit Denken etwas nicht erfassen kann von der Realität. Dass man also eigentlich, um realitätstüchtig zu sein, muss man in einen Bereich vordringen oder eines Bereichs gewahr sein, der durch Denken nicht erreicht werden kann. Und Sie haben ganz viel darum auch von dem Leiden geredet. Und meine Frage ist jetzt, dass ich das sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Aber es gibt auch in mir eine Begeisterung für das Leben. Also ich bin gerne auf der Welt und ich empfinde, dass dieses, sagen wir mal, wenn ich nicht denken könnte, dann ließe sich vieles, was ich an der Welt schätze, gar nicht erkennen und auch gar nicht ausdifferenzieren. Und so wie quasi das Denken nicht alles erfassen kann, hätte ich die Vermutung, dass auch wenn man jetzt nicht mehr denken würde, könnte man eben auch etwas nicht erfassen. Deswegen interessiert mich, ob Sie das nochmal irgendwie sagen können, wie dieses Verhältnis von Meditation zu dem als Einstellung für unsere Kultur ist.
Also ich mal sehr spontan gesagt, Sie stellen sich das wieder vor, wie das wäre mit dem Nichtdenken, und ja. Stellen Sie sich das als einen Mangel vor. Also so in der Vorstellung, weil Sie sich die Vorteile des Denkens denken. Und ich sage Ihnen ein Beispiel. Das Denken ist verdammt wichtig und ohne das Denken gäbe es all das, was wir Spiritualität nennen, in dem Sinne gar nicht. Weil das auch ein Stück der Reflexion von zu allem im Nachhinein bedeutet. Aber das Denken ist nicht der Rückfall ins Tierreich, weil die haben auch verschiedene Gefühle und vielleicht sogar Ansätze von irgendwas, was wir sogar Reflexion nennen können. Sondern es ist ein Mehr als Denken. Sie verzichten ja nicht auf die Welt, ganz im Gegenteil. Sie erleben sie wesentlich direkter, unmittelbarer und konturschärfer, weil sie nicht durch den Scanner und durch den Radarschirm, ich meine, ich will, ich glaube und ich hoffe, gehen. Sie fallen rein in eine Art der Wirklichkeit, die völlig das übersteigt, was wirklich sie sich denken können. Deswegen lohnt es sich. Ja. Meinen Sie, ich würde das machen, weil ich sonst nichts Angenehmeres zu tun gäbe? Das ist eine Art der Wahrnehmung, die eben das Denken übersteigt und nicht untersteigt. Aber ja. Sie kommen zum Denken zurück, Sie können das reflektieren, Sie können das von mir aus einordnen, Sie können versuchen, das in ein Gedicht zu bringen und so weiter und so fort. Nichtsdestoweniger, das unmittelbare Erleben der Wirklichkeit ist immer weitaus mehr, als was Sie sich denken können. Ja. Sie können von mir aus über ein Brötchen und über ein schönes Abendessen denken, wie Sie wollen. Solange Sie es nicht gegessen haben, ist das im Verhältnis zu dem, was Sie sich gedacht haben, eben ganz was anderes. Und oft steht das einfach leer. Also Sie können sich auch verliebt sein oder wie auch immer denken. Aber wenn Sie es erleben, sehen Sie, dass Sie mit dem Denken da nie rangekommen wären. Ja, dem normalen Beispiel. Ja? In dem Sinne. Deswegen bitte nicht als gegen das Denken. Es ist mehr als Denken.
Ja. Sie sagen jetzt ja, dass es würde eigentlich die Zielsetzung ist, dass das eigentlich dem Leben, dass das Leben dadurch erfüllter oder sagen wir mal noch lebenstüchtiger wird, ja, weil es mehr von der
Fall.
Realität
interessiert. Sonst würden Sie es nicht machen. Und nochmals bitte, wenn Sie schauen auf den Alltag, wir gucken und wir sehen in der Wirklichkeit nur das, was wirklich toll ist oder was wirklich beschissen ist. Also sprich 1% nach oben, 1% nach oben. Wir gucken, das ist auch toll. Und dann wieder Standby und dann wieder automatische Knopf. Im Denken die ganze Zeit. Und fällt nur etwas Besonderes, Gutes oder Schlechtes auf. Und das ganze Restliche geht verloren. Und das ist in der Menge gesehen mehr als 95%.
Das ist eine Frage eigentlich.
Schön. Ich würde gern, wenn da jetzt diese Frage beantwortet ist, auf eine Hörerin, die, glaube ich, hier direkt dazu auch eine E-Mail-Frage gestellt hat, eingehen wollen. Die Hörerin schreibt, warum muss immer alles zerdiskutiert, analysiert, intellektualisiert werden? Ab einem bestimmten Punkt der Entwicklung von Bewusstsein sollte es genügen, einfach nur zu sein, mit allen Konsequenzen. Das Sein in Stille, jedoch auch mit allen seinen Anforderungen. Warum immer große Worte und Vorstellungen, die wohin führen? Gelebte Liebe sollte das Ziel sein und dies bedarf doch keiner Erklärungen und keiner Rituale. Liebe ist alleiniger Ausdruck von Spiritualität.
Sehr geehrte Zuhörerin, wenn das Ihnen, was Sie sicherlich recht haben, auch Ihnen persönlich ausreichen würde, hätten Sie die Sendung nicht gehört und hätten auch die Mail nicht geschrieben. Und solange wir den oder sobald wir den Mund aufmachen, sprechen wir und denken wir. Und das ist so und das ist auch ein Teil der Wirklichkeit. Und nochmals, dass sich die ganze Wirklichkeit nicht erschöpft, das sind wir klar. Aber dass wir sie in irgendwelche Form auch gerne verkörpern und uns in ihr Bewegung, ist auch klar. Und sie sind auch dafür ein gutes Beispiel, nicht nur ich, der jetzt hier gerade das Vergnügen hat, so viel zu reden zu müssen.
Wenn ich vielleicht von mir aus noch eine Frage anschließen darf, wenn das eben so ist, dass das Denken und Analysieren hier auch seinen Platz hat, und ich würde ja dem zustimmen, würde es mich interessieren, wie sehen Sie das? Welchen Platz hat dieses Verstehen wollen auch im Sinne von es intellektuell verstehen wollen oder hier auch mit unserem kognitiven Verständnis dem nachgehen zu wollen? Welchen Platz hat das und wo hat das hier auch einen berechtigten Platz?
Das hat einen wichtigen Ort. Ja, ich glaube, das hat einen wichtigen Ort, das macht uns sehr stark zu Menschen, dass wir diese Selbstreflexion betreiben können. Können wir es nicht, sind wir krank und nicht erleuchtet. Mhm. Das ist ganz wichtig.
Sehr schön.
Die Personen, die es nicht schaffen, eine Selbstreflexion stabil zu halten und aufzubauen, sind schwer krank und nicht erleuchtet. Das, was wir betreiben, geht über die Reflexion hinaus, setzt sie aber voraus. Und die Rückkehr ist immer die Rückkehr in die Selbstreflexion. Wenn das nicht der Fall ist, ist man wieder krank und nicht erleuchtet. Das sind auch Ausschlusskriterien für Personen, die das betreiben möchten. Und ich halte sie für sehr wichtig und sehr problematisch, wenn man das überzieht. Deswegen ist das Denken im Unterschied eben, und damit können wir vielleicht den Kreis schließen, zu der Meditation. Das Denken ist ein Instrument. Das Denken ist ein Umzug, die Meditation eben nicht. Das Denken benutzen wir, um etwas zu ordnen, um uns zu organisieren, um den Alltag zu strukturieren und so weiter. Ist ein Mittel zum Zweck. Meditation ist die Fülle und ist das Erleben, dass unabhängig, wie wir uns die Schrebergärten zusammenbasteln, die Welt ist.
Sehr schön. Dann habe ich noch eine E-Mail-Frage, die sich wahrscheinlich auch sehr gut als letzte Frage dieser Sendung eignet. Da schreibt ein Hörer, wir leben heute ja in einer anderen Zeit wie der Buddha oder die alten Zen-Meister. Für uns Menschen heute, die wir durch die Aufklärung gegangen sind und auch in einer Zeit leben, in der Krisen unser Überleben bedrohen, bedeutet die Meditation für uns etwas anderes. Ist der Ausdruck des Zen heute ein anderer?
Nein, wir leben nicht in einer so anderen Zeit. Das, wenn Sie die Bücher von vor 2000 Jahren lesen, werden Sie bei Aristoteles, werden Sie bei Platon, werden Sie bei vielen auch im Osten finden, die Zen-Meister des 6. und 7. Jahrhunderts waren fest davon überzeugt, dass die Zeit, in der sie leben, die schlechteste ist und vorher war es besser. Und dass die Jugend wieder schlecht ist und dass die Welt voller Schlechtigkeit und Krisen und sonst was ist. Und die Krisen waren dort gewaltiger als unsere heutige. Ob das jetzt Kriege waren oder Pest war oder was auch immer, dass die Bevölkerung völlig dezimierte und Hungerleiden und ähnliches mehr, das ist kaum zu vergleichen mit dem, wo wir heute leben. Also unsere Krisen sind verhältnismäßig zu dem, was es früher war, vielleicht auch schon zum Zweiten Weltkrieg, kleine Kosmetik ist hier. Und von daher ist das Behaupten, das war damals besser oder einfacher und das Sende heute so schwierig, halte ich nicht für haltbar. Die Gegenwart ist immer die gleiche. Die ist absolut die gleiche. Ich habe gleich nur gesprochen, dass wir heute vielleicht ein bisschen mehr die Möglichkeit haben, uns zu verstreuen, als das früher der Fall war. Aber wir können wiederum nicht behaupten, dass früher die Leute, weil sie weniger Möglichkeit zur Verstreuung hatten, Dach genutzt haben, um Präsenz zu praktizieren oder anderen spirituellen Dinge. Eben auch nicht. Und von daher, diese gute alte Zeit oder das besser schlechte, das fehlt nicht. Alles ist nur jetzt gegenwärtig. Und die Entfernung zur Gegenwart war zu jedem Zeitpunkt identisch. Und war nie schlechter und nie besser und nie weiter und ist nie entfernter gewesen und so weiter. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Und ja, da glaube ich nicht, dass wir heute in einer schlechteren oder einer besseren Zeit leben.
Herr Breuer, ich nehme das auch als sehr gutes Schlussstatement. Wir sind auch am Ende unserer Zeit angekommen. Herzlichen Dank, dass Sie sich diese Stunde genommen haben. Und einen schönen guten Abend an Sie und einen schönen guten Abend an die Zuhörer und Zuhörerinnen aus Frankfurt.
Ja, Herr Steinige, vielen Dank für die Einladung und alles Gute. Und ja, vielleicht hat das ein bisschen auch inspirierend gewirkt, dass Mann und Frau dieses Mal auch ein bisschen wagt. Dankeschön und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.